Fleischer und Lars aus heute mit der letzten kurzen, knackigen Folge vor der Sommerpause.
Wir kommen in 3 bis 4 Wochen wieder, aber vorher besprechen wir noch die wichtigsten Themen der Zeit.
Unter anderem geht es um die Thüringenwahl, um die Sachsenwahl.
Ist der Rechtsruck in Deutschland noch zu verhindern oder haben wir den Kampf schon verloren?
Ich probiere mich als Stand-Upper, wie ich mich geschlagen habe, werdet ihr sehen.
Und wir leaken, wie viel Heino bei seiner USA-Tour verdient hat.
All das in der heutigen Folge, bleibt dran.
Ey Fleischer, könntest du den Mund halten? Sonst werde ich den Podcast gleich stumm schalten. Ja. Ey Glashaus, du elendige Quasselstrippe. Halt jetzt mal deinen gottverdammten Sabbel, bitte. Ja. Ey Fleischer, du nervige Plappertasche. Du weißt gar nicht, wie sehr ich dein Gebrabbel hasse. Ey Glashaus, kannst du bitte leise sein? Wer zieht sich eure unnötige Scheiße rein? Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber.
Das ist kein Diss, Bruder, das ist die Wahrheit deines Lebens. Jeder versucht, dich beliebt zu machen, ist vergebens. Es tut mir wirklich leid, aber du wolltest den Track. Zeig mal Respekt, ich bin back. Hast du es nicht gescheckt?
Cheer. Geil, Mann. Hamburg Underground Rap aus den 2000ern.
Ja, Mann.
Überragend.
Yes, oh, wollen wir einen Shot trinken
Yes,
erstmal?
yes, yes, geil. Hier mit der Plörre. Cheers.
Cheers. Samstagvormittag.
Geil, gib mir auch mal meinen Saft. Zeit für einen Shot. Die Sonne scheint. Hamburg zeigt sich von seiner besten
Auch ein
Seite.
Tequila-Shot, so richtig
Ja,
angenehm.
auf Zimmertemperatur.
Geil.
Ich wollte mal mit einem kleinen Stand-up-Opener heute reinsteigen. Ich habe ein kleines Stand-up-Programm geschrieben.
Wie Stefan Raab in TV Total.
So, genau. Oder wie allgemein. Auch Böhmermann hat ja früher auch mal mit so einem kleinen Stand-up angefangen. Und ja, kannst du danach ja mal dein Feedback geben, wie es dir gefallen hat?
Ja.
Und vielleicht können wir so Lacher einspielen, weißt du,
Ja,
damit es ein
ja,
bisschen
ja.
so wirkt, wie als wenn es in einem echten Studio präsentiert wurde.
Sitcom-Lava.
Ja, genau, so Sitcom-Lacher. Also, okay. Oh, let's go.
Boah, schon richtig
Ich
angestrengt.
bin schon ganz aufgeregt, Digga. Das ist
Digga,
mein
mach dich
erster.
locker, du musst locker
Ja,
bleiben.
wie geht man
Jetzt,
rein in so ein Stand-up? Ich bin
es
schon ein bisschen
muss,
am Zittern.
ja, nee, es muss locker floggig rüberkommen. So einfach aussehen, aber es ist eigentlich die Kunst, eigentlich schwierig.
Ja, es ist schwierig, aber alle Kameras sind auf mich gerichtet. Ich weiß, wie viele Leute das am Ende hören werden. Aber ich versuch's mal.
Ja.
Bei den Wahlen in Sachsen kam es zu einem politischen Beben. Besonders eine neu gegründete Partei konnte auf Anhieb für Furore sorgen. Ihr wisst natürlich alle, um welche Partei es geht. Klar, die Werteunion von Hans-Georg Maaßen kommt in Sachsen aus dem Stegreif auf 0,3%. Wirklich wahr, großer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch, Hans-Georg. Nee, Spaß, lief nicht so gut für die Werteunion, 0,3% nur in Sachsen. Aber Maaßen hatte direkt eine Erklärung parat. Er hat gesagt, wir sind immer noch ein junges Startup, was es erst seit 6 Monaten gibt. Habe ich so überlegt, was ist so typisch für so ein junges, hippes, modernes Startup? Da kam mir als erstes Hans-Georg Maaßen in den Sinn. Anfang 60, früher CDU, das war ihm aber ein bisschen zu progressiv. Er ist so ein richtiger Startup-Guy, der Hans-Georg. Ja. Aber auch in Thüringen wurde gewählt. Was macht eigentlich ein Wahlkämpfer in Thüringen? Richtig, bei den Wählern an der Tür ringen. Ja, muss auch die Plumpen mitnehmen manchmal. Und es ist ja kurios. Björn Höcke hat die Wahl gewonnen, trotz sehr niedriger Beliebtheitswerte. So unbeliebt ist sonst nur die vegane Weißwurst auf dem CSU-Parteitag. Aber in Ostdeutschland ist das scheinbar andersrum. Umso unbeliebter der Politiker, umso besser das Wahlergebnis. Die AfD hat das Prinzip verstanden und plant jetzt in Sachsen-Anhalt Prinz Markus aufzustellen. Davon erhoffen sie sich dann die absolute Mehrheit. Wir werden sehen, ob es klappt. Ja, aber die Ampel hat direkt die nächste Klatsche bekommen. So viele Klatschen bei der Ampel momentan, man könnte meinen, das sei Applaus. Aber das ist ein Irrglaube. Die Menschen sind unzufrieden, es gibt etliche Finanzlücken im Haushalt. Aber ich kann euch beruhigen, Christian Lindner hat jetzt im ARD-Sommerinterview gesagt, er hatte zuletzt endlich mal Zeit für Einkaufen und Kochen und man würde ihm eine recht gute Bolognese nachsagen. Schön zu hören, Krischi, aber es geht um den Bundeshaushalt, nicht um deinen privaten Haushalt. Hat er wohl falsch verstanden? Naja, kann mal passieren. Trotzdem schöne Grüße an Krischi Lindner. Und jetzt geht's weiter mit Fleischer und Glashaus.
Ja, also wir haben ja mal nach der EM in der ARD so ein bisschen noch das Programm weiterlaufen lassen und dann kam auch irgendwann so eine Stand-up-Comedy-Show.
Ja,
Erinnerst du dich noch?
stimmt.
Das Niveau hast du, würde ich sagen, übertroffen mit
Oh,
deiner Show.
das ist schon mal gut.
Was jetzt aber auch nicht so schwer war, muss man sagen, weil das war wirklich grausam in der ARD. Ja, dein Programm. Ich fand den ersten Joke fand ich nicht so stark, den mit, dass du sozusagen
Es war eine Finte,
eine
die.
Finte, du hast auf die Wagenknecht-Partei angespielt, eine kleine
Ja.
Partei, die für Erfolg, Furore gesorgt hat.
Neu gegründete
Neu
Partei.
gegründet, alle dachten Sarah Wagenknecht, klar, sie ist in aller Munde mit ihrer Partei. Und dann hast du auf die Werteunion geswitcht. Ja, da fand ich, hattest du im weiteren Verlauf stärkere, der mit an der Türring war es jetzt nicht unbedingt, der stärker war.
Ja.
Ja. Für ein öffentlich-rechtliches Stand-up würde es reichen, würde ich sagen.
Und wir haben uns ja auch angebiedert bei den Öffentlich-Rechtlichen vor kurzem.
Haben wir?
Ja, wir haben auch gesagt, den Tatort abschaffen und stattdessen um 20:15 Uhr am Sonntag Fleischer und Glashaus broadcasten.
Oder du bist jetzt natürlich auch für so eine schöne Polit-Satire.
Heute Show. Meinst du, würdest du sagen, die Heute Show-Jokes, die Olli Welke präsentiert, sind besser? Der ein oder andere, wenn, sagen wir mal, Olli Welke, der hat doch auch 10 Witzeschreiber im Hintergrund. Wenn ich die 10 Dinger eingereicht hätte, 3 hätte er genommen.
Ja.
Ich habe es komplett alleine aufs Parkett gezaubert, so musst du es mal sehen.
Ja, sage ich ja, öffentlich-rechtlichen Stand-up würde es reichen und das ist eine, heute Show ist nun mal, ist jetzt halt das Flaggschiff für öffentlich, also ist so eine
Ja.
der, wahrscheinlich die erfolgreichste Polit-Satire. Dementsprechend denke ich auch, hab mich gefragt, ob deine Witze vielleicht ein bisschen harmloser sind als so heute Show. Ob die ein bisschen, also sicherlich nicht alle, aber deine Witze waren jetzt auch nicht besonders provokant.
Ja, aber Fleischer und Glashaus kommt auch Sonntag um 9 Uhr morgens, ne? Die Heute-Show läuft irgendwie 22:30 Uhr. Bei
Stimmt.
uns hört die ganze Familie zu, ne?
Ja, Fleischer und Glas, das ist einer für die ganze Familie, du sagst es. Ja.
Aber es war mein erstes Stand-up. Also es geht nicht so hart mit mir ins Gericht, Leute. Man pirscht sich ran langsam.
Und hättest du dann auch mal Interesse in so Stand-up-Clubs aufzutreten?
Überhaupt nicht. Ganz und gar
So
nicht,
ein
ehrlich
Open
gesagt.
Mic, offenes
Nee.
Mikrofon, Herr Gysi. Sowas, wäre das was für dich?
Das würde ich nicht machen. Nein, das wäre überhaupt nichts für mich. Ich würde eher einen Poetry Slam machen als einen Open Mic
Echt?
Comedy Shit.
Warum?
Weil ich da eher meine Kompetenzen sehe. Ich glaube nicht, dass ich besonders guter Stand-up-Comedian wäre. Aber wenn wir waren ja letztens da und alles ist immer so inhaltsschwanger und so schwer und so tiefgehend. Und wenn man daherkäme und einfach mal so ein paar lustige Nonsensgedichte aufsagen würde, täte das der Sache gut, meines Erachtens. Und da habe ich ein paar in petto.
Ja, das stimmt. Das war ja auch mein Eindruck damals. Das ist alles. Es waren also sehr gute feministische Poetry Slam-Beiträge dabei, als wir da waren.
Ja.
Aber es waren halt zu 90% feministische Messages, die da verbreitet wurden, kann man ja wirklich so sagen. Und das ist natürlich auch aller Ehren wert und deren gutes Recht. Aber wenn man sich das so über den ganzen Abend gibt, da war es bei mir auf jeden Fall so, dass da ich auch gerne ein paar andere Themen mal gesehen hätte.
Ja.
Wobei man dann natürlich auch sagen muss, dann hätte ich natürlich lieber auf die nicht ganz so starken feministischen Beiträge verzichtet und dann hätten wiederum die auch nicht ganz so starke einfach Nonsens-Vorträge anhören müssen, Was dann natürlich auch der Sache nicht so gut
ja, getan. Ja, die wären hätte. Dann raus gewesen und ich wäre da mit meinen Nonsensbeiträgen. Und ich glaube, das wäre dann insgesamt runder. Womöglich würde ich das Ding auch nicht gewinnen. Ich wäre dann zufrieden, Viertelfinale, Halbfinale. Und dann können ja die Leute, die das mit viel Pathos aufladen, die können am Ende die Krone holen. Aber ich will einfach die Gesamtveranstaltung so ein bisschen bereichern durch Vielfalt.
Ja, eine hatte über ihren Nazi-Opa einen Vortrag gemacht, der war auch sehr, sehr stark.
Ja, stimmt.
Ja.
Schöne Grüße an ihren Nazi-Opa. Spaß.
Ja, ich finde aber so grundsätzlich, also ich würde lieber von mir sagen, dass ich Stand-Up-Comedy mache, als dass ich Poetry-Slam mache. Also irgendwie finde ich, das ist ein cooleres Format.
Nee, Mann, ich finde Stand-Up, also gibt es vielleicht auch Highlights, aber es gibt auch sehr viel Scheiß, muss ich sagen.
Bei beiden.
Bei beiden. Und es ist dann auch so die externe Brille, ne? Ich glaube, davon muss man sich lossagen. Am Ende sollte man das machen. Also ich mache ja nichts von all dem, aber...
Podcast,
ja. Es ist ja wie, wenn du jetzt irgendwie ein Underground-Rapper bist und damit dir ein paar Mark verdienst und dann fragen dich die Leute, was machst du beruflich? Und dann sagst du, ja, ich bin Rapper. Das kommt ja auch erstmal ziemlich uncool wahrscheinlich für die meisten. Denken ja, okay, was machst du da? Aber muss man halt hinterstehen. Genauso muss man sagen, ich mache Poetry Slam, ich mache Stand-Up, ich mache sonst was, ich lese aus Büchern vor. Ja, an solchen Sachen meinst du nicht, wenn ich noch ein bisschen mehr feilen würde an so Timing, auch vielleicht dieser Irreführer-Joke zum Einstieg, hätte der besser funktioniert, wenn ich den anders verpackt hätte? Oder meinst du generell einfach schlecht, diese, man denkt BSW, aber am Ende ist es die Werteunion?
Ja, ich glaube, das war nicht der richtige Einstiegsjoke.
Okay.
Aber also grundsätzlich glaube ich, dass du sowohl Poetry Slam als auch Stand-Up schaffen, also das Potenzial hättest, das zu machen. Ist ja klar. Also ich meine, ich würde jetzt keinen Podcast mit dir machen, wenn ich da nicht eine gewisse Kompetenz in Sachen Wörter und Sätze bei dir sehen würde.
Ja, das ist lieb, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl, herrlich. Sonst wird sich hier immer nur gestritten, aber heute ist mal so ein Tag, wo wir uns gegenseitig Honig ums Maul schmieren.
Ja, man muss jetzt ja auch zusammenrücken in der Gesellschaft. Wir hatten letzte Woche die Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und es war eigentlich, ja, wie zu erwarten, es hatte sich schon angekündigt, es sind natürlich katastrophale Ergebnisse. In Thüringen hat die AfD die Mehrheit bekommen, in Sachsen an zweiter Stelle hinter einer sehr rechtslastigen, populistischen CDU unter Michi Kretsche, Michael Kretschmer heißt er.
Genau, war früher bei der Linksaußen beim HSV Handball.
Ja, Magdeburg Handball, oder? War er nicht?
Stefan Kretschmer.
Stefan und mit Kann Franzi sein, ja, van Almsick zusammen.
Ja, stimmt.
Auf jeden Grüße Fall. An die beiden. Es ist sehr weit nach rechts gerückt.
Grillen, wir lassen uns nicht. Was war noch? Grillen muss erlaubt bleiben, war doch ein CDU-Wahlplakat in Thüringen. Grillen muss erlaubt bleiben.
Ja, es ist.
Da merkt man, also das ist wirklich schon richtiger AfD-populistischer AfD-Sprech.
Infolge der Wahlergebnisse hat dann auch Christian Lindner direkt gesagt, so, jetzt müssen wir aber in Sachen Migration mal richtig die Zügel anziehen, jetzt darf es keine Denkverbote mehr geben.
Das ist so dumm, Alter.
Das ist so dumm. Friedrich Merz ist ja schon seit dem Anschlag in Solingen, hat er da alle jegliche Kontrolle verloren in seiner Rhetorik, was das Thema angeht, fordert Einreisestopp aus Syrien und Afghanistan, Abschiebung im großen Stil.
Scholz will jetzt mit den Taliban verhandeln über Rückführungen.
Ja.
Ich denke, Digga, mit den Taliban verhandeln. Vor 2 Jahren haben wir die noch bekämpft und jetzt machen wir Deals mit denen.
Ja.
Ist alles auch nicht so richtig glaubwürdig.
Also Friedrich Merz sagt dazu, ja, dass die Idee, dass in Sachen, zum Beispiel in der Sache Entwicklungshilfe und so, dass teilweise da Kommunikation mit den Taliban stattfindet.
Ja.
Aber das ist natürlich alles nochmal etwas anderes, als Menschen da dahin abzuschieben, wo ein islamistisches Regime ist. Und ja, also ich finde, wer in Deutschland islamistische Terroranschläge macht, der kann meinetwegen auch nach Afghanistan abgeschoben werden. So.
Ja.
Das ist natürlich schon klar. Aber
muss, aber die Frage ist, und natürlich ist es auch richtig, das hätte man früher spotten müssen, und so in dem Fall.
Wurde
so
ja sogar gespottet.
Wurde gespottet, aber haben sie nicht gebacken bekommen. Aber es ist trotzdem der Fehler, dass das der Kern der Diskussion ist, weil das einfach Ausländerfeindlichkeit schürt, so wie die Debatte geführt wird.
Und der AfD recht gibt.
Genau.
Also es ist so,
ja.
Es gibt einfach der AfD so total recht. Man sagt, Christian Lindner, Friedrich Merz und auch andere, Markus Söder, mit diesem Setzen dieses Migrationsthemas direkt nach der Wahl sagen die quasi, die AfD, Björn Höcke, ihr hattet alle seit Jahren recht, wir haben es verschlafen, jetzt versuchen wir es auch mal.
Und man merkt, es ist doch schon 20 Mal bewiesen worden, wenn man denen versucht, die Themen zu klauen, dann bestärkt das nur die selber.
Wenn ich jetzt Christian Lindner, Friedrich Merz, wenn ich denen jetzt glauben würde und merken würde, ah, stimmt, das ist unser Hauptproblem, die merken es jetzt auch,
ja. Dann
würde ich auch AfD wählen, ist auch klar, dann würde ich auch sagen, so, ja, okay, die merken es jetzt irgendwann, die AfD merkt es ja schon seit Jahren,
ja, natürlich.
Wähle ich dann.
Ja, Mann,
aber
das ist so dumm. Falsche Logik.
Es ist falsche Logik und ich meine, Olaf Scholz hat es auch schon letztes Jahr, wir müssen im großen Stil abschieben,
ja. Hat
es damit auch schon.
Er ist jetzt wesentlich weniger drastisch unterwegs in seiner Wortwahl und weniger aktionistisch als CDU und FDP-Politiker, muss man schon sagen. Er stellt sich hin und sagt, hey, wir halten am Grundrecht für Asyl fest.
Das ist dass man das überhaupt sagen muss.
Ja, aber das sind ja Sachen,
die in Frage gestellt werden.
Das Grundgesetz müsste geändert werden und so weiter, hat ja auch Lindner gesagt. Also das gerät aus den Fugen. Es ist so wie sagt man das? Nicht aktionistisch, ist es aktionistisch, ist das richtige Wort?
Ja, wenn man jetzt in Bezug auf die...
Ja, genau, aktionistisch. Man hat seit Jahren sich da irgendwas überlegt, ob das gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber dann jetzt nur, weil einmal irgendwas passiert ist, so aktionistisch alles über den Haufen zu werfen, das ist nie ein guter Rat. Ja.
Ja, ob das gut ist oder schlecht, meinst du?
Ja, das System, so wie Asyl gehandhabt wird, weil ich jetzt nicht zu beurteilen, ob das in allen Details perfekt ist.
Nee.
Gibt ja vielleicht Sachen, die man da besser oder schlechter machen kann. Nee. In beide Richtungen, I don't know. Bin da nicht der Experte für, aber in jedem Fall ist es falsch, alles über den Haufen zu werfen, weil da jetzt einer aus, sag ich mal, durchs Raster gefallen ist und
ja. Da
so einen Terroranschlag verüben konnte.
Ja, das stimmt. Ja, es ist auch, zum Beispiel wird dann ja jetzt viel diskutiert über, oder Friedrich Merz hat das zumindest ins Thema gebracht, Videoüberwachung, dass er mehr Videoüberwachung will, weil dann jetzt in Solingen dann die Polizei die Bevölkerung nach Handyvideos fragt und so, hat
ja. Jemand
was gefilmt, hat jemand was gesehen und er sagt so, ja, wieso haben wir das denn jetzt, haben wir das nicht professionell, wieso gibt es da keine Videoüberwachung, so als wenn das... Als wenn das jetzt sowas ändern würde, also wenn ich abgestochen werde von jemandem, ist es ja eigentlich relativ egal, ob ich davon ein
ja. 4K-Video
habe.
Natürlich das ist dann so reaktionär.
In der Verfolgung des Täters am Ende macht das schon einen Unterschied, aber...
Und vor allen Dingen schürt es ja auch, gibt es diesem Gedankenfutter, dass alles immer gefährlicher wird hier in Deutschland.
Ja.
Und das ist faktisch falsch, es wird nicht gefährlicher. So, wenn du auf dein individuelles Risiko eingehst, durch die Straßen zu gehen hier, dann ist es so, dass das im Dezimalbereich sich befindet, auf spezifische Kriminalitätsdelikte bezogen, wie viel wahrscheinlicher das ist, dass du diesem Delikt Opfer wirst. Wohnungseinbrüche zum Beispiel gehen zurück, gibt es weniger als vorher. Wir hatten bei Raubüberfällen, hatte ich das hier mal vorgerechnet, waren dann in Hamburg, Bild hatte getitelt, Raubüberfälle explodieren, sind dann in Hamburg, glaube ich, von 80 auf 136 angestiegen oder so. Und dann ist es dann individuell davon betroffen zu werden, ist dann statt 0,005 sind es jetzt 0,007% auf ein Jahr gerechnet. Aber das ist für dich, de facto macht es keinen Unterschied. Aber das gefühlte Risiko, dadurch wie Politiker kommunizieren und Angst schüren, ist immer weiter steigend. Und die Leute denken, man kann kaum noch aus der Haustür rausgehen.
Und es sind ja auch Themen, die man gegen die man vorgehen sollte, wo man was machen kann und sollte. Also dafür ist ja die Polizei und die Sicherheitsbehörden sind ja auch dafür da.
Ja.
Aber das als das Hauptproblem hinzustellen, das ist halt so das Gefährliche.
Ja, ja. Und man muss auch einfach, man müsste den Leuten auch ehrlich sagen, in Thüringen ist oder in Sachsen, da ist das kein akutes Problem. Es gibt vielleicht in Gesamtdeutschland da Lücken, die man beheben muss. I don't know. Aber bei den konkreten Wahlen, wo die AfD jetzt so krass davon profitiert hat, da ist das einfach Propaganda. Die Leute, die das gewählt haben, sind Opfer von Propaganda geworden. Weil das in deren Kosmos gar nicht stattfindet. Da gibt es kaum Ausländer. Da gibt es wenig Kriminalität von Geflüchteten. Die haben, Thüringen hat nicht mal eine Außengrenze. Also da müsste auch sich ein Friedrich Merz hinstellen und so ehrlich sein und sagen, ey Leute, ihr habt euch tricken lassen, das ist Bullshit.
Ja, zumal das natürlich eh alles überhaupt nicht keine Landespolitik ist, sondern Bundespolitik.
Ja, genau.
Und ich meine, selbst wenn, es kann ja sein, dass es in Thüringen Kommunen gibt, wo dann ganz viele Geflüchtete hingepackt werden und was dann zu Schwierigkeiten in der Schule führt.
Ja.
Aber das ist nicht das Hauptproblem in Thüringen. Also
ja.
Da gibt es doch ganz andere wirtschaftliche und kulturelle und gesellschaftliche Probleme, die sicherlich auch mit Fehlern in der Wiedervereinigung zu tun haben.
Immer noch, das sind die Fehler in der Wiedervereinigung. Es ist so, die Leute in Ostdeutschland verdienen immer noch signifikant weniger Kohle. Spitzenämter in den großen Behörden, bei Polizei, bei Ärzten und so weiter, Chefärzte, Bundeswehr, alles durch Wessis besetzt, überproportional durch Wessis besetzt. Ganz vereinzelt gibt es da nur Ostdeutsche in den Ämtern, die so, ich glaube, dass diese Benachteiligung, die immer noch vorherrscht, für viele ein Faktor ist und dann reflektiert man das falsch und sucht die falschen Schuldigen am Ende.
Und ich glaube auch ein Fehler, der ja auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Linke da noch viel stärker war, muss man ja jetzt sagen, als im Westen.
Ja.
Oder, und jetzt natürlich dann auch Sarah Wagenknecht, dass bei der Wiedervereinigung wurde ja gesagt, okay, das System von, was sie in der DDR hatten, wird komplett abgeschafft. Hier wird komplett das Bundesrepublik, ihr seid jetzt Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Und alles, was ihr damals hattet, war scheiße. Was natürlich, also ich will auch lieber im System der Bundesrepublik Deutschland leben als in der DDR.
Ja.
Aber es gab halt auch einfach Sachen, wo man zumindest davon hätte lernen können oder ja, wo die vielleicht sogar bessere Lösungen hatten, als es in der Bundesrepublik der Fall war.
Ja.
So zum Beispiel Gleichberechtigung oder so, wie auch immer, ob das jetzt in der DDR alles so perfekt ablief, jetzt auch zum Beispiel in so Fällen wie Gleichberechtigung, da war ja die viel verbreiteter, dass Frauen gearbeitet haben, zum Beispiel schon früher.
Ja.
Aber ob das jetzt alles so systemisch richtig ablief oder so, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute da in dem System es einfach dem besser ging. So. Und
ja.
Dementsprechend, auch wenn grundsätzlich natürlich dass die Bundesrepublik viel freier ist und das schon richtig war, dass da nicht mehr die UdSSR sozusagen die Macht über die DDR hatte, gibt es da sicherlich auch systemische Sachen, die man da hätte lernen können.
Es gibt gerade eine ganz interessante Reportage bei YouTube, ich glaube, es ist öffentlich-rechtlich, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, von wem die genau ist, könnten wir auch verlinken. Und da geht es über die Historie, die Geschichte von Rassismus in Ostdeutschland und da fangen die schon in der DDR an und da gab es auch rassistische Gewalt, die dann aber dadurch, dass es eben keine freie Meinungsäußerung, keine freie Presse gab, von dem System unter den Teppich gekehrt wurde. Grundsätzlich gab es erstmal sehr, sehr wenige Ausländer, dadurch, dass es halt schwer war, rein und rauszukommen aus dem Land. Und es gab dann aber Gastarbeiter aus kommunistischen Bruderstaaten, wie zum Beispiel aus Kuba.
Und Vietnam.
Und weil die dort Lebenden, die DDR-Bürger, das gar nicht kannten, diese Menschen da angesiedelt wurden, wahrscheinlich auch die Integration nicht richtig stattgefunden wurde, nicht richtig stattgefunden hat und Kommunikation nicht richtig funktioniert hat, wurden die relativ feindlich empfangen. Das wurde dann alles unter den Teppich gekehrt. Dann ist die Mauer gefallen und plötzlich konnte in Europa jeder frei reisen und es war automatisch mehr Multikulti. Und das ist, glaube ich, auch, hat schon auch sein historisches Fundament in der DDR. Und dann kamen natürlich diese ganzen schlimmen Anschläge auf Flüchtlingsheime und so in den 90ern, was auch immer eher wegmoderiert wurde dann von der CDU-Regierung und nicht dass der Kern des Übels angegangen wurde. Und so konnte das dann weiter keimen. Dann kam die NPD auf in den frühen 2000ern und die DVU, die dann in den Landesparlamenten saßen. Aber es wurde auch nicht ernst genommen, weil die halt nicht so richtig ernst zu nehmen waren, weil es halt so richtige Springerstiefel-Klischee-Nazis waren, die halt noch Hitler glorifiziert haben.
Die Baseballschlägerjahre nennt man das, habe ich gelesen.
So, genau, die Baseballschlägerjahre. Aber dass die damals wirklich den Nährboden geschafft haben für das, was jetzt die AfD später abgreifen kann, das war den Leuten nicht so richtig bewusst und war mir ehrlich gesagt, ich habe niemals gedacht, dass eine Nazi-Partei in Deutschland eine Wahl gewinnen würde. Vor 10 Jahren, ich hätte das wirklich nie für möglich gehalten, dass das passieren kann.
Ja.
Wie wir damals uns immer drüber lustig gemacht haben, wenn in Sachsen Holger Apfel oder in MacPom Udo Pasteurs für die NPD in den Landtag eingezogen ist, weil das lustig war. Aber Höcke ist genau der gleiche Kurs wie Pasteurs und Holger Apfel. Und es war unvorstellbar, dass solche Leute wirklich Wahlen gewinnen können.
Ja.
Aber ist jetzt der Fall.
Vor allem mittlerweile lassen die ja auch echt alle Hüllen fallen und man sieht die auf Demos, habe ich Bilder gesehen, wo dann genau mittlerweile diese Baseballschläger, Springerstiefel-Typen, die kommen ja jetzt zurück und die sind jetzt auch auf AfD-Veranstaltungen. Ja. So, da wird mittlerweile, können die das einfach wieder machen. So, das ist die Tabus sind da längst gefallen.
Ja, und das, so wie ich es mir vorstelle, ich bin selber da nicht unterwegs auf Anti-Rechts-Demos oder so in Chemnitz oder so. Aber es scheint ja so, dass man da schon wirklich in der Minderheit mittlerweile ist, wenn du dagegen protestierst. Ich habe irgendeine...
Sieht man ja an den Wahlergebnissen.
Sieht man an den Wahlergebnissen. Und da ist natürlich leicht zu sagen, hier, weiß ich nicht, wie wir hier irgendwie groß protestieren in Hamburg und uns mutig fühlen, auf die Straße zu gehen am Jungfernstieg, wenn da 100.000 Leute sind.
Fühle ich mich auch nicht wirklich mutig.
Fühle ich mich auch nicht mutig, aber mach das mal in Chemnitz.
Natürlich, natürlich, das hat eine ganz andere, ganz anderes Gewicht, wenn man da fuck Nazis oder gegen rechts ist, als das in Hamburg.
Ja.
Ja.
Yes. Also, bleibt standhaft, Brüder und Schwestern in Chemnitz
und in
anderen ostdeutschen Städten und Kommunen.
Meinst du, es gibt denn, also ist der Protest gegen rechts gescheitert in Deutschland?
Nicht final gescheitert, ist ja nicht zu spät.
Ja, ist die Frage, ist es, also wenn ich mir angucke, was die Parteien, die dagegen was machen sollten, jetzt die Regierungsparteien, die Ampelparteien sind ja jetzt erstmal nicht auf ganz Deutschland bezogen, aber natürlich in den Ländern, die jetzt gewählt haben, sind die irrelevant, kann man sagen.
Ja.
FDP ist komplett raus in beiden, Grünen ist, glaube ich, in Sachsen noch drin, in Thüringen auch raus, SPD ist einstellig.
Man muss auch sagen, fairerweise, das waren von den drei Parteien eh nie die Paradebundesländer, ne?
Ist so, aber es ist
noch schlechter geworden.
Es ist noch schlechter geworden und es sieht in Restdeutschland zwar besser aus, aber jetzt auch nicht viel besser, muss man sagen, die CDU, CDU, CSU, auch noch haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, aber der Generalsekretär hat nach der Wahl gesagt, einen Tag, das Hauptproblem, der Schuldige sind die Grünen an der ganzen
Misere. Habe ich auch gehört. Als er damit konfrontiert wurde, ob das die richtige Tonalität sei, zu sagen, wir wollen kategorisch nicht mit den Grünen regieren, so wie es Markus Söder gesagt hat.
Also wirklich so weit vorbei an der Realität.
Ja.
Muss man ja immer wieder sagen, nachdem 16 Jahre unionsgeführte Regierung in Deutschland waren, jetzt 3 Jahre Grüne, sind die Grünen der Hauptschuldige für den Rechtsruck. Klar, ist schon mal verständlich, also eindeutig. Da muss ich sagen, also da sieht man ja wirklich Gegenwehr gegen den Rechtsruck eigentlich von diesen Parteien.
Ja.
Und ich habe auch gehört, dass die Leute, die CDU hat ja jeweils in den Ländern noch ein relativ gutes Ergebnis. Kretschmer hat ja sogar die Wahl gewonnen in Sachsen. Und bei Umfragen war der Tenor, dass viele das auch eine starke CDU gewählt haben, oder also die CDU gewählt hat, damit die stark ist, als Anti-AfD-Partei. Und aber Conclusion, die sie daraus ziehen, bundesweit ist, wir müssen weiter nach rechts, wir müssen selber zur AfD werden. Also
so dumm.
Ich verstehe es nicht. Und ich muss sagen, von den ganzen Faktoren, ich sehe da einfach keine Basis mehr für einen Kampf gegen rechtes Gedankengut in Deutschland.
Ja, es müsste die SPD, die Grünen, die müssten halt mutiger für ihre Meinung einstehen. Sie müssten einfach mutig Kontra geben, aber sie kuschen ja selber. Das ist halt das Problem.
Ja.
Die Grünen noch am wenigsten, aber sie haben nichts. Ja, irgendwie kommt es nicht an. Vielleicht haben sie nicht die richtigen Leute, die das gut rüberbringen. Aber man muss nicht immer selber dann einlenken und sagen, ja, wir müssen das nochmal anschauen und so. Es ist so zu wenig Überzeugung in der Art und Weise, wie da kommuniziert wird, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und wenn dann mal ein Protest ist, dann will man tunlich selber da auf der Bühne stehen und sagen, ja, ich finde das ja gut, was ihr hier macht. Aber das reicht nicht.
Ja, vielleicht darf man sich damit gar nicht mehr so viel auseinandersetzen politisch. Man muss einfach seine eigenen Themen.
Ja, aber ist das so? Weil zum Beispiel der Protest ist, glaube ich, deshalb auch nicht so wirkungsvoll gewesen. Natürlich erstmal hat er da nicht stattgefunden, wo das Problem am größten ist, sondern hat vor allem in den westdeutschen Großstädten stattgefunden, wo es...
Ah, jetzt nach diesen Leaks da, wo...
Ja, ja, genau.
Rückführungsbla.
Genau.
Da gab es die großen Demos.
Und es gab natürlich auch gar nichts, was die ändern wollen. Also es gab ja keine konkrete Programmatik. Ne? Also wenn man sagt, es gibt jetzt konkrete Gesetze, die müssen weg oder die müssen sich ändern und dann machst du konkret Druck auf die Politiker, das ist ja eine gewichtigere Form von Protest, als wenn du sagst, ja, wir sind für mehr Vielfalt und wir sind gegen Fremdenhass. Da wird ja jeder sich hinstellen, außer die AfD, und sagen, ja, macht ihr gut, wir unterstützen euch, aber ohne irgendwas ändern zu müssen.
Mhm.
Was vielleicht eine sinnvolle Form wäre des Protests, ist, wenn man digital irgendwie in diese Meinungsmache sich reinsneakt.
Aber es gibt es ja auch, und es gibt auch sehr gute linke Meinungsmacher.
Ja, aber die bleiben in ihrer eigenen Bubble, man muss auf deren Portalen stattfinden. Man muss da botmäßig die Kommis zuspammen, man muss irgendwelche anonymous Hacker haben, die diese Videos offline nehmen und dann selber irgendeinen Scheiß über die Kanäle posten. Man müsste vielleicht so eine Guerilla-Online-Army haben, die der Sache Herr werden. Weil ich glaube, darüber funktioniert schon viel dieser Hetze.
Ja, ich meine, bei den hat man ja gesehen, auch bei den Statistiken, wie viele junge Menschen rechts gewählt haben jetzt. Da ist auf jeden Fall direkter TikTok-Bezug herzustellen, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, ob das einen so weiterhilft, weil dann, selbst wenn man da die Möglichkeit hätte, 3 AfD-Accounts zu blocken, dann kommt ein neuer TikTok-Clip, der von irgendwelchen Messerstechern und inkompetenten Grünen erzählt, und der hat dann trotzdem auch wieder Millionen Aufrufe. Also ich glaube, das
Kampf
ist...
Kampf gegen Windmühlen.
Kampf gegen Windmühlen. Ja, ich glaube... Wenn es noch überhaupt noch eine Möglichkeit gäbe, dagegen anzugehen, dann ist es einfach selber eine Gesellschaft zu repräsentieren, die halt für andere Werte steht und die andere Probleme angeht, und da mit dieser Gesellschaft so einen Reiz zu haben für andere Leute, dass man einfach die coolere, die bessere Alternative, gutes Wort in dem Zusammenhang.
Eine echte Alternative.
Das ist so ein bisschen so dieses Konzept von linken Patriotismus.
Ja.
Dass man halt so sagt, ihr seid nicht Deutschland, so wir sind Deutschland, ist dieses offene Land, das soziale Land, das mit dem wollen wir uns identifizieren, und das finden wir erstrebenswert.
Ja.
Und nicht die falsche Alternative.
Ja, und das ist auch die Attitude, die bei Fleischer und Glashaus verkörpert wird. Also der erste Schritt, den ihr machen könnt, ist Fleischer und Glashaus zu teilen,
Euch zu tätowieren.
euch zu tätowieren, an eure Onkel schicken, den Link, an alle Leute, die ihr kennt, die ganze Family, um sie vorzubilden.
Ja, ich war jetzt, vielleicht hast du da ja auch jetzt mal so einen Tipp als für mich im persönlichen Umfeld, weil ich habe auch einen Kollegen, der ist auch so ein bisschen abgedriftet, ne? Und ich bin schon öfters mit ihm in Diskussionen gegangen. Ich muss sagen, ich lasse mich dann auch gerne dazu verleiten, dann nicht mehr ganz so sachlich zu werden. Ja, ich diskutiere dann halt auch gerne mit so einem leichten Battle. Charakter, weißt du, dass man dann auch so einen Diss da mit drin hat und so, aber ich habe da jetzt nicht so wirklich das Gefühl, dass das Früchte trägt. Sicherlich ein bisschen so, es ist immer, weil ja, ein bisschen kann man immer ausrichten so, aber zum Beispiel schickt er mir dann so einen Bericht vom Spiegel jetzt über die Thüringwahl, wo dann, also von Spiegel TV natürlich, gelesen wird da nicht. Das kann man schon mal, also das ist natürlich klar, ist auch nur 2 Minuten lang.
Kurz und
Ja,
knackig.
das ist,
Straight to the point.
und dann sagt er, ja, hier, schau dir das mal an und dann sag mir mal, dass das neutral und seriös wäre. Und dann habe ich irgendwie so schon so direkt gedacht, so ja, erstmal, ohne es mir angesehen zu haben, sage ich, es ist ja gar nicht unbedingt unseriös, wenn es nicht neutral ist. Meiner Meinung nach, also warum sollte man neutral sein unbedingt, nur weil man Journalist ist, ist ja auch offen, jedem offen seine Meinung zu sagen oder ihre. Und dann ging es halt in dem Bericht darum, dass die AfD, also die wurde von der AfD die Pressekonferenz nach der Wahl in Thüringen und da war ja deren Tenor die ganze Zeit so, wer jetzt nicht mit uns koaliert, wer jetzt die Brandmauer noch oben hält, der verstößt gegen den Wählerwillen. Weil, ja, lässt sich auch leicht begründen eigentlich, die haben 30%, man muss mit denen koalieren jetzt in deren Sicht. Und die Moderatorin hat dann halt so aufgezeigt, wie welche Möglichkeiten es theoretisch noch gäbe, andere Koalitionen zu machen. Und dass es auch wohl schon mal passiert wäre. Meiner Meinung nach hat sie auch dann, muss ich schon dann auch wiederum sagen, man hätte, es ist schon natürlich ein sehr spezieller Sonderfall, muss ich sagen. Also man muss schon.
Helmut Schmidt hat damals mit die Wahl verloren und hat dann trotzdem eine Regierung gebildet, ne?
Echt?
Auf Bundesebene
Mit
mit
der.
FDP zusammen.
Ja, und die FDP ist dann noch raus und hat die Regierung platzen lassen,
Und
weil
ist
sie
dann
dann
geswitcht zur CDU.
CDU. Ja, und da. Ja, da weiß ich halt nicht, weiß ich irgendwann, da habe ich kurz diskutiert, irgendwie dann später habe ich dann so einen Screenshot geschickt von der Landtagswahl in Thüringen 1932, wo die NSDAP 51% hatte und habe ihn dann gefragt, wie er das sieht, wenn er jetzt einen Artikel von damals gesehen würde, wo sozusagen jemand darüber spekuliert, wie man diese NSDAP-Regierung verhindern könnte, ob er das dann auch so als unseriös und neutral. Hatte mich aber ganz gut zurückgedisst, er meinte dann Schwurbler. Weil das natürlich ein Wort ist, was ich sonst in seine Richtung eher benutze.
Also ich würde dazu sagen, grundsätzlich finde ich falsch zu sagen, ja, jetzt sag doch mal, dass das neutral ist, weil, oder dass das gut ist oder seriöser Journalismus, so, das hast du ja erstmal überhaupt nicht behauptet. Also du bist ja jetzt nicht der größte Spiegel-TV-Fanboy. Ich glaube, da gibt es ja auch ganz viel dran zu kritisieren. Ich finde zum Beispiel, Spiegel-TV macht ja ständig diese Nazi-Dokus, mehr oder
Also und
weniger.
Clan-Dokus auch.
Clan-Dokus. Und ich glaube teilweise, zumindest was diese rechten Themen angeht, haben sie da ja auch spannende Themen und sie berichten das meines Erachtens aus der richtigen Perspektive. Aber methodisch, dieses mit den Leuten mit dem Mikrofon immer hinterher zu laufen und sagen, ey Herr Höcke, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass Sie bla bla bla, früher haben Sie als Landolf Ladig für irgendeine rechtsextreme Zeitung geschrieben und dann halten Sie denen das Mikrofon in die Fresse. Natürlich antwortet da keiner. Und dann zeigen Sie das immer, wie die Leute nicht antworten. Das ist immer ein super relevanter Teil dieser Dokus, Leuten Mikrofone unter die Fresse zu halten, die so völlig überhaupt nicht in der Situation, gar nicht fragen, hey, können wir mal ein Interview machen, sondern so völlig unhöflich irgendwelchen Leuten die Mikrofone in die Nase halten und nie kriegen sie ein Interview und dann wundern sie sich, dass sie nie ein Interview kriegen. Ich verstehe diese Methodik nicht.
Die werden ja auch offiziell anfragen.
Ja, die werden auch offiziell anfragen, aber ich weiß nicht, also das kann man auch rausschneiden, weil was ist die Aussage dahinter? Die Aussage dahinter ist, okay, der ist so unfreundlich, der antwortet mir nicht, wenn ich ihm nicht Hallo sage, sondern ihm direkt einen Vorwurf unter die Nase reibe und ihm das Mikrofon hinhalte. Ist das die Aussage davon, das zu zeigen?
Ja, also ich will, ist jetzt auch schwer, das pauschal zu bewerten, weil es hat sicherlich gerade im Bezug auf diese Clan-Dokus und so gibt es ja auch diese bekannten Memes, wo dann irgendwelche Ramo-Clan-Mitglieder ausrasten vor Gericht und so. Das ist natürlich auch deren Unterhaltungswert, der die Reichweite für dieses Format schafft.
Ja.
Und wenn sie dann irgendwelche AfD-Leute konfrontieren, es ist ja nun mal auch ein journalistisches Grundprinzip, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Und das wird dann...
Ja, aber dann macht das richtig. Dann sag ich, hey, haben Sie kurz 5 Minuten Zeit? Und nicht mit diesem...
Ja, aber dann sprechen die ja gar nicht mit. Also die wollen ja nicht mit Spiegel TV reden. Das ist ja ein rotes Tuch für die.
Ja, da, vielleicht auch dadurch. Weiß ich nicht.
Ja, also aber, ich finde Spiegel TV...
Also ich finde es methodisch, machen die viele Sachen ziemlich falsch. Und teilweise ist es auch ein bisschen lächerlich. Trotzdem gucke ich es mir gerne an, weil es unterhaltsam ist. Ich würde jetzt auch nicht alles so genau machen, wie Spiegel TV das macht. Auf den konkreten Fall bezogen, finde ich, hast du es wahrscheinlich ganz gut gemacht. So hätte ich jetzt auch nicht groß anders gemacht. Dieses 1933-Ding auszupacken, ja, vielleicht kann man damit was bewegen. Weiß nicht, wie du sagst, man wird die Leute, wenn man da mit der Attitude rangeht, jemanden komplett umzustimmen mit einem Fingerschnips, dann ist die Erwartungshaltung zu groß. Aber wenn du es hinbekommst, dass jemand vielleicht dann nochmal einen Moment drüber nachdenkt und dann das nächste Mal wieder einen Moment drüber nachdenkt, dann bewegt man ja vielleicht ein bisschen was und stößt Gedankenprozesse an.
Ja, es ist so, wie du das eben auch schon bei Spiegel TV beschrieben hast, man gerät dann halt so in die Position, etwas zu verteidigen, wofür man selber gar nicht so krass einsteht, wie zum Beispiel Spiegel TV. So, ich bin auch, es gibt auch tausend Sachen, die ich daran kritisiere, auch am Spiegel und am Printmagazin und das Bewegtbildformat ist noch schlimmer eigentlich. Also deswegen... Oder auch zum Beispiel, wenn man dann, natürlich ist ihm auch dieses LGBTQ-Geschichte, natürlich ist ihm das auch ein Dorn im Auge, ist ja klar. Ja. Und dann, wenn man dann darüber spricht, dann gerät man da auch dann in die Rolle, so jede einzelne Person, die jemals auf dem Christopher Street Day mitgelaufen ist, zu repräsentieren. Ja, ob ich damit, so, nur weil man das grundsätzliche Movement unterstützt und weil man den Sinn dahinter erkennt, dann wird man plötzlich in die Rolle gebracht, jeden einzelnen Punkt davon, jeden, der das jemals benutzt hat, dieses Wort irgendwie sich zu eigen zu machen.
Es entsteht dann schnell so eine Schwarz-Weiß-Perspektive und man muss da, bei Corona war das Gleiche, ne? Dann wurde gesagt, diese ganzen Maßnahmen seien nicht richtig. Und wenn man das versucht hat, ein bisschen differenzierter zu sehen, war man automatisch der größte Regierungsfanboy.
Das ist ja das Schlimmste gewesen. Sogar bei den ganzen, so diese Menschen, die sich durch diese Krisen, wie Corona, wie Flüchtlingskrise, wenn man es überhaupt so nennen will, wie der Russlandkrieg, die Leute, die sich da jetzt mit anfangen, mit Politik zu beschäftigen, mit denen man dann diskutiert, die ihre verkürzten Lösungen haben, wo man dann selber als Mensch, der sich, ich meine, wir sind jetzt auch keine Politikwissenschaftler, aber wir beschäftigen uns schon unser Leben lang mit Politik, so wir, die die Regierung seit Jahrzehnten kritisch beobachten, geraten dann in die Position, die Regierung verteidigen zu müssen. Ja, also das ist so super skurril und schwierig. Ja.
Wollen wir einen Cut machen und vielleicht nochmal ein floggigeres Thema besprechen?
Hast du noch ein floggigeres dabei?
Ich hätte noch ein Spotify-Quiz für dich.
Geil. Und wie zwar, viele Klicks monatliche Hörer hat Lanza?
Ja, genau. Lanza, Sleipnir und
böse Onkels.
Und die Lunikov-Verschwörung habe ich mitgebracht. Nee, wir haben zur Auswahl Tupac, Juice WRLD, XXXTentacion, Amy Winehouse, Psycho Dino
ja.
Und DMX. Rest in Peace an die alle.
Außer am Psycho Dino.
Ja, außer am Psycho Dino.
Psycho Dino war ich damals bei dem im LKA Longhorn in Stuttgart bei seiner Release-Party zu dem seinem
Hipster, ich sieh's nicht Hipster, sondern Hengster.
Hengster-Album, genau. Und das war ja auch ein Mix aus Hipster und Gangster.
Ja.
Und das war auch so das Konzept, dass dann immer zum Beispiel Crow und Haftbefehl-Song war dann auf dem Album.
Und die DCV-DNS hatte mit wem hat der gemacht? Mit Echo, glaube ich.
Ja.
Ever war da drauf, war eigentlich ein ganz witziges Konzept.
Ja, war konnte witzig, man sich gut war ein guter Song zwischen, also damals fand ich ihn gut, habe ich seitdem nicht mehr gehört, mit Capo und Larry. Diese Sängerin Larry und Capo ja, war.
Ich erinnere mich.
Fand ich gut. Megalo war auch da auf der Party, aber weiß nicht mehr, mit wem er den Song gemacht hat. Ja, also Psycho Dino ist auf dem letzten Platz leider, auch wenn ich damals auf seiner Party war, sorry.
44.000 monatliche Hörer, Psycho Dino auf dem letzten Platz.
Dann würde ich sagen, entscheidet sich zwischen Juice WRLD und XXXTentacion, glaube ich. Wer war noch dabei? DMX, Tupac,
Amy Winehouse.
Amy Winehouse. Boah, das ist...
Es ist sehr schwer.
DMX könnte auch noch mit... Könnte, also ich weiß nicht, ob... DMX, Juice WRLD oder XXXTentacion sehe ich. Ich glaube, die Tupac und Amy Winehouse hat aber auch nur ein Album. Also ein relevantes, glaube ich. Da wird die mehr weniger gehört. Ich sag mal XXXTentacion.
Das ist falsch.
Shit.
Es ist sehr schwer, muss ich sagen. Ich hätte es selber, glaube ich, auch nicht so hinbekommen.
Shit. Dann Juice WRLD.
Auch nicht richtig.
Kacke. Amy Winehouse.
Mm-mm.
DMX.
Ja, DMX. 10 Millionen, 10,1 Millionen monatliche Hörer bei DMX.
Ja, aber ist auch der, ja, ist eigentlich auch, der hat nicht die, also der hat natürlich auch Hits, aber nicht vergleichbar mit den anderen.
Ja, und auch nicht so
Mainstream.
Ja, auch nicht so Evergreen-mäßig, ne, oder so aktuell mehr.
Ja, stimmt. Schade.
Dann auf Platz 4.
Sehr schlecht.
Ja.
Auf Platz 4, XXXTentacion.
Nee, leider falsch. Es wird jetzt, wollen wir jetzt alle so durchgehen? Ich glaube, es wird natürlich dann schwierig für dich jetzt.
Sag mal einfach, die musst du auflösen, habe ich verloren.
Ja, Amy Winehouse ist auf dem vierten Platz mit 19,9 Millionen. Tupac ist auf dem dritten Platz mit 22 Millionen. Juice WRLD ist auf dem zweiten Platz, 28,3 Millionen. Und XXXTentacion ist auf dem ersten Platz mit 40,8 Millionen.
Da wäre ich auf jeden Fall nicht drauf gekommen.
Ich hätte es auch komplett. Also ich glaube, Psycho Dino und DMX auf den letzten beiden hätte ich vielleicht gedacht, aber ich hätte Tupac und Amy, glaube ich, auf die ersten beiden gepackt. XXX hätte ich auch unter Juice WRLD gepackt. Ja, hätte ich auch, wäre ich auch dran gescheitert.
XXXTentacion auf dem ersten Platz.
Ja.
Das ist wild.
Vor allem, der hat viel released, der hat doch nicht viel released eigentlich, ne?
Nee, auch dieses eine Mixtape da war sein Zenit oder mit diesem Schwarz-Weiß-Cover.
Look at me.
Mein Lieblingssong, I don't even speak Spanish, lol.
Das habe ich gar nicht auf dem Zettel.
Hat so ein Latin-Vibe.
Ich habe das ganz wenig gehört. Ich habe echt so
lol im Songtitel, so ein Joke einfach.
Ja.
Finde ich sehr gut.
Ich bin da auf dem Juice WRLD für mich einer der größten. Schade, dass er gestorben ist, er hätte noch so viel geile Mucke gemacht. Und da ist im Vergleich XXXTentacion, habe ich mir nie so richtig angehört. The Voice of Germany. Heino tourt durch die USA, beziehungsweise ist gerade durch die USA getourt. MDR hat berichtet. und seine Gagen geleakt. Und ich fand es spektakulär. Heino hat bekommen in Philadelphia 60.000, in New York 60.000 Gage, in New Jersey 150.000 Gage für ein Heino-Konzert. Stabil, oder?
Weißt du, wie viele Leute da waren?
Nee, weiß ich nicht.
Aber
The Voice of Germany stand auf jeden Fall auf seinen Tourplakaten.
Oh, schwarz und gold, hoffentlich.
Ja, weiß ich nicht mehr genau, hoffentlich, ja.
Oder schwarz, weiß, rot.
Das wäre ihm auch zuzutrauen.
Ja, es ist, aber ist das wirklich seine Gage oder, also, wieso, wie können die seine konkrete Gage, also haben die ganzen Produktionskostenaufstellungen gehabt oder? Oder das ist es so eine, normalerweise, wenn man da ein Konzert spielt, dann ist es ja nicht öffentlich, wie viel jetzt da die einzelnen Personen verdienen.
Ja, es gibt da irgendeinen Sponsor, irgendeine Firma, die dahinter steht, so ein amerikanischer Geschäftsmann, der irgendwie ein Heino-Fan ist und das organisiert hat.
Okay, ja.
Und jetzt hat er auch im Podcast bei Pochers, war Heino auch zu Gast.
Oh, Digga, was für sympathische.
Habe ich mir nicht angehört, habe ich auch nur gelesen. Und da hat nämlich auch, ist Heino auch auf seine Gagen eingegangen und er hat gesagt, er macht kein TV mehr, weil für diese mickrigen Gagen 500 Euro bei Giovanni Zarella oder so, da macht er keinen Finger für krumm. Und er weiß sowieso nicht, wo die ganze Kohle hingeht bei den TV-Produktionen, die sollen mal mehr Kohle an die Künstler zahlen. Also er scheint schon dekadent unterwegs zu sein mit seinen Gagen, der Heino.
Hm, ja. Krass, dass man dann auch, na, also der wird ja auch genug verdient haben wahrscheinlich in seinem Leben, aber er scheint es immer noch nicht für die Sache machen zu wollen.
Das stimmt, ja.
Und bei den TV-Shows, wo das hingeht, das wird doch nicht so weit kommen, dass da die Techniker und die Kameraleute das Geld bekommen, oder? Ja. So weit wird es ja wohl hoffentlich nicht kommen.
Ja, stimmt. Berechtigte Sorge bei Heino an ja, der Stelle.
Das ist ja, das stimmt, da war Heino einmal bei Wetten, das ist er aufgetreten und er konnte seinen Augen kaum glauben, da hatte er nur das Hundertfache von dem Kameramann bekommen an dem Tag.
Absolute Frechheit.
Ja.
Ja, also wenn wir jetzt bald den Tatort-Slot bekommen und die Kohle vom Öffentlich-Rechtlichen, kann ich schon mal sagen, Heino, bei uns kriegst du die 150.000 Euro für eine Show Fleischer und Glashaus.
Mhm.
Und das wird dann auch für die Zuschauer ein besonderes Schmankerl, weil da ist er dann nochmal zu Gast.
Was er wohl bei Olli Pocher bekommen hat für einen Podcast.
Frage ich mich auch.
Ja, Heino. Er ist ja auch in unserem Männer-Ranking drin. Bei TikTok könnt ihr euch gerne mal ansehen. Wird vielleicht jetzt auch dann der erste Clip online sein, wenn dieser Podcast erscheint.
Yes, haben wir heute mal ein bisschen anders gemacht. Keine TikTok-Wette, aber wir werden im Nachgang der Folge werden wir noch ein bisschen TikTok-Content produzieren.
Yes.
Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Es ist Folge Nummer 99 heute. Die 100. wird ein bisschen auf sich warten lassen.
Die Staffel 3 dann.
Genau, dann startet die dritte Staffel. Es ist das zweite Mal, dass wir ein bisschen längere Pause machen. In ungefähr einem Monat melden wir uns zurück. Und dann wird das komplette Konzept nochmal radikal über den Haufen geworfen. Es wird in einem neuen Antlitz erscheinen, also bleibt gespannt.
Vielleicht, weiß ich gar nicht. Wird das passieren?
Man muss erstmal große Töne spucken und dann gucken, ob man liefert.
Alles klar. Dann schöne Sommerferien euch allen.
Ja, Mann. Ciao.
Ciao.
Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber. Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber. Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber. Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber. Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber. Fleischer, du Bratze, lass jetzt das Gequatsche. Glashaus, du Versager, scheiß auf dein Gelaber.